Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur, eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrungen wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge, in der es heute darum geht, wie man den Business Case einer Shopify-Migration richtig rechnet. Beziehungsweise, wie schätzt man ein, was die Migration zu Shopify kostet, was sie bringt und entscheidet dahingehend, ob das Sinn macht, diese Migration durchzuführen. Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres. Q1 bedeutet für uns üblicherweise, dass wir ganz, ganz viele E-Mails und Anfragen von Unternehmen bekommen, die sich auf die Agenda gesetzt haben, mal jetzt endlich was zu machen mit ihrem E-Commerce. Shopify steht natürlich immer ganz oben auf der Liste. Es ist irgendwie schon was budgetiert, aber halt noch nichts Genaues. Und das heißt, Auserwählte kommen auf uns zu, meistens mit einem Anforderungskatalog, manchmal auch nur mit losen Ideen und wollen eine Investitionsgrundlage und einen Projektvorschlag an Aufsichtsräte, Vorstände, C-Levels, you name it, vorlegen. Und wir haben uns gedacht, wir führen euch einfach mal durch so einen Prozess, nochmal mit dem Fokus heute darauf, wie man im Prinzip den Business Case rechnet, das heißt, welche Kostenarten muss man berücksichtigen, welche Mehrwerte schreiben wir typischerweise in diese Business Cases rein, sodass da schon gewisse Vorstellungen entstehen. Gut, vielleicht einmal zu den Grundlagen. Shopify ist eine Technologie. Es wird dann häufig oder kann auch einfach dann als technisches Projekt verstanden werden, so eine Shopify-Migration. Ihr wisst, ich bin Betriebswirt. Das heißt, für mich ist Technologie kein Selbstzweck. Für mich existiert alles, was man unternehmerisch, tut, im Kontext von Kosten und Nutzen. Und deswegen ist es eine Investitionsentscheidung, die es zu treffen gilt. Die zentrale Frage ist, lohnt sich die Migration wirklich oder ist es nur ein teures Replatforming? Gehen wir mal auf die typischen Ausgangssituationen ein. Also, wenn man überlegt, ein Replatforming zu machen, eine Migration zu machen, vor allen Dingen in Richtung Shopify, gibt es eigentlich zwei große Denkrichtungen, die man berücksichtigen sollte. Einmal geht es darum, Kosten zu sparen. Die Abkürzung, die da oft verwendet wird in dem Kontext, ist TCO, Total Cost of Ownership. Ja, also die Nutzung und der Betrieb meines aktuellen Online-Shops oder auch nur meiner Webseite kostet mich im Jahr x Euro. Da ist die Lizenz für die Software mit bei, da ist Hosting mit bei, Updates, Maintenance, Support von gegebenenfalls einer Agentur oder auch was ich intern erbringen muss und damit verwandte Kosten, Integrationskosten und. Shopifys Narrativ ist, dass Shopify durchschnittlich deutlich günstiger ist in Bezug auf die TCOs wie vergleichbare Systeme. Man startete mal mit, ne, ungefähr 65% günstiger im Durchschnitt. Inzwischen sind sie, glaube ich, eher bei 50% günstiger. Kommt natürlich auch drauf an, von wo man kommt. Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Spryker oder einen Salesforce oder sowas betreibt, dann ist es wahrscheinlich mehr als 65%, die man sparen könnte. Wenn man ja irgendwie von einem selbst zusammengebastelten Drupal irgendwie kommt, was lizenztechnisch nichts kostet, außer vielleicht viel Hosting, stellen sich die Kosten oder der Kostenvorteil anders dar. Aber nochmal, TCO, Total Cost of Ownership, berücksichtigt nicht nur Lizenzen, sondern auch Hosting und auch Maintenance-Aufwände, die man hat. Und gerade wenn man irgendwie so ein selbstgebasteltes Custom-System hat, das irgendwie intern in der IT selber verwaltet wird, sind die Arbeitsstunden, die da pro Jahr drinstecken, schon sehr hoch. Was man typischerweise nicht in den TCO berücksichtigt, wo ich aber zumindest, weil es, ich sag mal, zumindest dem Wort nach eine Kostenart ist, möchte ich einmal die Opportunitätskosten mit reinbringen. Und zwar gar nicht die der nicht genutzten Wachstumspotenziale, weil man irgendwie ein wenig flexibles System hat, da kommen wir gleich zu, sondern dadurch, dass ich in Traffic-Spitzen nicht den ganzen Traffic vernünftig konvertieren kann, dass ich zwischendurch Ausfälle habe, weil mein Hosting oder auch mein Server nicht zuverlässig ist, weil ich viele abgebrochene Warenkörbe habe, gerade irgendwie im Zusammenhang dann mit Payments, weil da jetzt irgendwelche Hiccups gibt. Da haben die meisten unserer Kunden keine belastbaren Zahlen zu, aber zumindest Gefühle zu. Und das ist natürlich was man auch in dem Kontext berücksichtigen kann. Wir gehen da gleich auch nochmal tiefer ein. Im zweiten Teil dieser Folge werden wir auch einfach mal einen kleinen Deep Dive, wäre übertrieben, Shallow Dive machen, wie man so ein Business Case rechnet und dann natürlich auch auf die Kostenarten eingehen. Die zweite Denkweise, wie man über die Investition in ein Replatforming nachdenken kann, ist die schon angesprochenen Wachstumspotenziale. Also die Idee ist, ich habe mein Bestandssystem und damit habe ich eine Wachstumserwartung von x Prozent im Jahr, also eine Umsatzwachstumserwartung von x Prozent im Jahr. Typischerweise, wie kommt Umsatzwachstum zustande im E-Commerce? Ganz vereinfacht gesagt, es ist entweder eine Skalierung des Marketings, ja, das ist erstmal unabhängig eigentlich vom Shop-System, also auf was das Marketing zielt. Und das andere ist eine Verbesserung der Customer- oder auch On-Page-Experience. Entweder im Kleinsten wirklich durch AP-Testing oder auch groß gedacht im Sinne von, ich kann besser Cross-Upsell machen, After-Sales besser machen, weitere Dienstleistungen und Produkte anbieten und. Wofür ich im Endeffekt aber technologische Anpassungen an meiner Plattform brauche. Und je unflexibler meine Plattform ist, desto schwieriger ist das. Oder anders gesagt, je flexibler und anpassbarer meine Plattform ist, desto schneller kann ich neue Anpassungen und Weiterentwicklungen launchen und desto schneller kann ich Wachstum realisieren. Ja, meistens sollte man ja zumindest sagen, hey, wir wollen in Q2 uns darauf konzentrieren, Cross- und Upsell irgendwie auszubauen, funktional, und erwarten, dass wir dadurch einen durchschnittlich 5% höheren Average Order Value, durchschnittlichen Warenkorb hinbekommen. Und wenn mich das halt 4 Wochen dauert, das umzusetzen technisch, statt 4 Monate, komme ich natürlich an diese 5% Umsatzwachstum in dem Fall deutlich schneller als im Legacy-Szenario. In der Realität kommen natürlich diese beiden Denkschulen zusammen. Ne? Einerseits Kosteneinsparung, TCO-Einsparung und andererseits Wachstumspotenzial-Themen. In der Praxis, ne, wir sind ja immer noch in Deutschland und risikoavers, ja, sind die meisten Cases bei uns getrieben von Kosteneinsparung. Ja, also weil so ein TCO-Kostencase lässt sich einfacher bzw. verbindlicher rechnen als ein Wachstumscase. Und das Schöne ist, und da schon mal ein bisschen Spoiler Alert, in den allermeisten Fällen ist der Kostencase positiv, sodass man den Wachstumscase sozusagen als kleines Sahne auf der Torte sozusagen mitgeben kann. Gehen wir vielleicht mal tiefer rein, wie man jetzt so einen Business Case tatsächlich rechnet, beziehungsweise wie wir uns dem nähern. Auf der Kostenseite, wenn man jetzt über TCO nachdenkt, addieren wir typischerweise folgende Kostenarten in der Ist-Analyse. Hosting, Wartung, Security, Updates, ja, also Fixkosten, gegebenenfalls auch Lizenzen für das Legacy-System und Agenturkosten. Häufig ist es nicht einfach trennbar, Hosting, Software und Agenturkosten, sondern alles ist irgendwie gemixt. Deswegen sagen wir typischerweise, lasst uns einfach mal alles addieren, ist ja auch egal, ob das jetzt ein Agenturkostenpunkt ist oder ein Lizenzkostenpunkt ist. Meistens geht mit einem Systemwechsel ja auch ein Agenturwechsel irgendwie einher. Aber vielleicht hier, um da nochmal konkreter zu werden, die Kostenarten ganz konkret sind Lizenzkosten für die Software, sind Hostingkosten für wo auch immer diese Software dann liegt und betrieben wird, sind Kosten für Upgrades und Updates. Teilweise kommen die von der Software direkt, Teilweise kommen die durch die Agentur und dann halt Maintenance- und Weiterentwicklungskosten, die typischerweise auf Agenturseite liegen oder bei dem internen Projektteam. Und dann, je nachdem, welche Perspektive ihr da rechnen wollt oder wie hoch auch der Leidensdruck ist, solltet ihr auch berücksichtigen, wie viel Ausfallzeiten ihr durchschnittlich habt. Also das wird irgendwie in Stunden pro Jahr gemessen werden, im Ideal hoffe ich zumindest für euch, in ganz extremen Fällen vielleicht auch Tagen pro Jahr, aber da kommt schon relativ schnell ein relativ hoher Betrag zusammen an nicht realisierten Umsätzen bzw. Gewinnen. Die Äquivalente dazu auf der Shopify-Seite sind einerseits die Shopify-Lizenz selber und hier ist wichtig, dass bei der Shopify-Lizenz auch immer Hosting mit inbegriffen ist. Und zwar nicht Hosting für irgendwie so ein Grundrauschen und wenn ihr eine Fernsehkampagne macht oder irgendeine Kampagne macht, dann müsst ihr nochmal richtig draufzahlen und extra Hosting oder Server Space oder so buchen, sondern wirklich ein skalierbares oder ein selbstskalierendes Hosting ist immer schon mit dabei. Wir erleben es, dass häufig oder meistens die reinen Hosting-Gebühren auf den Legacy-Systemen schon höher sind als die gesamten Lizenzkosten für Shopify, wo Hosting schon inkludiert ist. Und in dieser Shopify-Lizenz ist Security, Security-Updates, generell die Updates der Plattform, das ist alles schon mit drin. Shopify ist eine riesen Tech-Company, die leisten sich diese ganzen Backend-Engineers, die Hunderttausende von Dollars im Jahr verdienen und haben 24/7 Teams irgendwo sitzen und, und. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch wir können und wollen uns die eigentlich gar nicht leisten und sind sehr, sehr froh, dass das Teil des Service Level Agreements ist, dass ihr als Shopify-Nutzende mit Shopify eingeht. Gut, also wir haben die Kostenart Shopify-Lizenzen. Da rein oder zusätzlich sollte man rechnen, Kosten für Apps bzw. Plugins, die man nutzt, wenn man Shopify nutzt. Je nachdem, wie tief ihr euch schon mit Shopify auseinandergesetzt habt, jeder Shop, fast jede Shopify-Instanz nutzt auch Apps. Sei es, um zum Beispiel Reviews, Bewertungen abzubilden. Ja, da kann man Apps für benutzen. Und dann gibt's Review-Apps, Bewertungs-Apps, die kosten 10 Euro im Monat. Und dann gibt es Bewertungs-Apps, die kosten 500 Euro im Monat. Ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen, warum kostet die eine 10 Euro und die andere 500 Euro. Alle haben ihre Daseinsberechtigungen. Und genauso wie man den passenden Shopify-Plan für sich auswählen muss, ne, da gibt es Pläne von 29 Euro pro Monat bis hin zu Shopify Enterprise, wo die Preise nicht wirklich bekannt sind. Für uns, für unsere Kunden ist der häufigste Plan, der ausgewählt wird, Shopify Plus, wo man eine Grundgebühr von 2.300 Dollar im Monat hat. Und genauso wie man den Shopify-Plan auswählen muss, muss man auch verstehen, was sind denn voraussichtlich die App-Kosten, die man haben wird. Und die findet man am besten darüber heraus, dass man versteht, was für Anforderungen man hat, wie man diese Anforderungen abbildet, welche dieser Anforderungen über Apps potenziell abgebildet werden und wie teuer dann diese Apps voraussichtlich sind. Sodass wir in unserer Formel, ja, in der ersten Zeile, die Shopify-Lizenz haben, sagen wir jetzt mal Shopify Plus mit 2.300 Dollar im Monat. Die kann auch umsatzabhängig sein, da komme ich später nochmal zu, jetzt zur Vereinfachung erstmal diese Grundgebühr. Und dann in der zweiten Zeile stehen angenommene Kosten für Apps, wo wir in den allermeisten Fällen irgendwie 300, 400, 500 Euro im Monat für berücksichtigen, einfach um dann gewissen Puffer zu haben. Also wenn ihr jetzt kein Shopify Plus Shop seid, ihr irgendwie weniger als 1 Million Euro Umsatz macht oder weniger als 10 Millionen Euro Umsatz, also diese 300, 400, 500 Euro, das ist wirklich eine absolute Durchschnittszahl. Wir haben Kunden, die zahlen nur 50 Euro im Monat für Apps. Wir haben Kunden, die zahlen deutlich mehr, aber immer mit einem sinnvollen Business Case auch dahinter. Das ist vielleicht das Wichtige. So, neben Kosten für Shopify selber, wo Hosting mit drin ist, die App-Kosten, gibt es dann Kosten für die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur. Typischerweise ist ein ERP im Einsatz, eine Warenwirtschaft, vielleicht irgendwelche CRMs und. Und die müssen und wollen integriert werden. Das war ja bei eurem Legacy-System auch so. Je nachdem, wie da der Ansatz ist, entweder es kommt irgendwie eine Middleware in den Einsatz oder eine Integration-Plattform, also Service und IPaaS, sind da auch nochmal Kosten für zu berücksichtigen. Also wir sprechen jetzt über die laufenden Kosten. Bei uns, wenn wir jetzt eine Middleware, also eine IPaaS einrichten für einen Kunden, um ERP zu integrieren, sprechen wir da von Hostingkosten von einem niedrigen dreistelligen monatlichen Betrag, typischerweise. Kann natürlich auch mehr sein, kann auch weniger sein. Das ist entweder konsistent mit dem, was ihr dafür jetzt schon zahlt in eurer Infrastruktur oder tendenziell geringer, weil ich sag mal, diese ganzen Legacy-Systeme, die von irgendwelchen Legacy-Agenturen integriert werden, also sagen wir mal so, ich fall vom Stuhl, wenn ich sehe, was manche Kunden für ihre SAP-Integration zahlen. Die zahlen im Jahr mehr dafür, als unsere Kunden in 5 Jahren für Shopify All-in Total Cost of Ownership zahlen. Es ist crazy, ne? Nur weil der SAP draufsteht. Wir integrieren auch ein SAP über den genannten Weg und mit den genannten Kosten. Also das ist uns eigentlich egal. Anyways, da gibt's also die Kosten für die Integration in die IT-Infrastruktur, typischerweise Hosting der Schnittstelle. Und das war's eigentlich schon mit den in Anführungszeichen laufenden Fixkosten. Dann gibt es noch Transaktionskosten für die Zahlungsmittel, die man anbietet. Die habt ihr jetzt auch schon, ne? Wenn ihr, sagen wir mal, PayPal, ihr habt ein Geschäftskundenkonto und ihr zahlt auf jede Transaktion, keine Ahnung, 2%. In dem Fall würdet ihr genau diese 2% auch im Shopify-Kontext zahlen für diese Kostenart. Das heißt, für unsere Business-Case-Rechnung fragen wir unsere Kunden eigentlich immer nach Jahresumsatz und nach Payment-Split, nennen wir das dann. Also wie viel wird über PayPal bezahlt, wie viel wird über Kreditkarte gezahlt, wie viel über Klarna, Vorkasse, Amazon Pay, you name it. Und dann gibt es Zahlungsmittel, die mitgebracht werden, wie gesagt PayPal zum Beispiel, und Zahlungsmittel, die nicht mitgebracht werden, zum Beispiel Kreditkartenzahlungen, wo dann auch Apple Pay, Google Pay und sowas mit bei ist, gegebenenfalls auch Klarna. Da bringt Shopify einen eigenen Payment Service Provider mit, Shopify Payments, zum Beispiel, was denn noch, Unza ist ein Payment Service Provider, Molly ist ein Payment Service Provider, also wenn ihr das jetzt gerade nutzt, dann kann es Sinn machen, das zu wechseln und das direkt über Shopify abzuwickeln. Da seht ihr die Raten, die Rates auch auf der Preise, also wenn ihr Shopify-Preise euch anguckt, dann findet ihr die dort und könnt euch das dann ausrechnen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, nicht Shopify-Payments zu nutzen, dann verlangt Shopify sozusagen eine Strafgebühr von zusätzlichen 0,2%, ist das typischerweise pro Bestellung oder pro Umsatz. Unter uns, die wollen natürlich ihr Produkt verkaufen. Die wollen, dass ihr Shopify-Payments benutzt. Und ehrlich gesagt, passiert das auch in den allermeisten Fällen, weil der Business Case am positivsten ist und das natürlich auch einfach am besten integriert ist und am besten funktioniert. Es gibt Edge Cases, da macht es Sinn, nicht Shopify Payments zu nutzen oder man kann es nicht nutzen, weil man Restricted Products, also nicht erlaubte Produkte verkauft, nicht jugendfreie Sachen meistens und typischerweise geht über Payments. Jetzt sind wir hier schon in einer Kostenart, die abhängig von eurem Umsatz ist. Und da hier ist wichtig vom Nettoumsatz, also nach Retouren. Das heißt, ihr habt eure Fixkosten und dann habt ihr eure Transaktionskosten, die abhängig vom Umsatz sind. Das heißt, ihr müsst auch immer eine Umsatzannahme treffen und wir packen die in unsere Excel rein. Hier vielleicht nochmal kurz zurück zum Lizenzkostenmodell von Shopify. Je nachdem, also bleiben wir mal bei Shopify Plus, da zahlt ihr den höheren Betrag aus $2,300 und eurem monatlichen Umsatz mal 0,35%. Das heißt, wenn ihr, das ist knapp 1 Million Euro Monatsumsatz, wenn ihr da rüberkommt, dann zahlt ihr diesen höheren Betrag und je mehr Umsatz ihr macht, desto höher sind die Lizenzkosten, die ihr dann für Shopify bezahlt. Es lohnt sich immer, also wenn ihr mit Shopify in Kontakt geht und ich empfehle euch da gerne auch mit einem Partner euch vornherein abzusprechen und mit dem gemeinsam, also wie zum Beispiel uns eShopGuide, mit dem gemeinsam Shopify anzusprechen, um zu gucken, was man denn an den verschiedenen Konditionen noch so machen kann. Anyways, Ihr zahlt also die Lizenzgebühren für Shopify, die ab einem gewissen Umsatz auch umsatzabhängig sind. App-Kosten, Integrationskosten, Payment-Transaktionskosten, Zahlungsdienstleister-Transaktionskosten, die ihr jetzt auch schon habt, die ihr einfach gegenrechnen müsst, gegen wie wäre das dann bei Shopify. Und so ergibt sich dann erstmal kostenseitig der Business Case. Das heißt, diese ganzen Zeilen, die ich jetzt gerade genannt habe, die listen wir auf. Dann haben wir in der einen Spalte die Kosten für das Legacy-System, in der anderen Spalte die Kosten für Shopify. Und was wir jetzt noch nicht mit drin haben, sind die laufenden Kosten für Maintenance, Upgrade, Security und so weiter, die bei Shopify also softwaretechnisch null sind, bei eurer bestehenden Software gegebenenfalls da sind, und die Agenturkosten, die, ja, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, die wahrscheinlich in eurem Fall, im Legacy-Fall, zu großen Teilen von Maintenance und unbefriedigend effizienter Weiterentwicklung aufgefressen werden. Ja, das heißt, ihr steckt viel Geld, ihr schmeißt eurer Agentur viel Geld hinterher, und da kommt nicht viel Messbares bei raus, weil das meiste Geld halt in Instandhaltung fließt und dann in eine sehr aufwendige oder ineffiziente Weiterentwicklung. Es ist typischerweise so, sagen wir, das kostet euch gerade 10.000 Euro im Monat und ihr sagt, ja okay, bei Shopify würden wir gerne das Gleiche oder ein bisschen weniger dafür bezahlen. Ich meine, ich bin natürlich voreingenommen, ich sage, zahlt lieber das Gleiche, und erlebt, wie diese 10.000 Euro plötzlich nicht mehr aufgefressen werden von Instandhaltung und ewig dauernder und nicht wirklich sich implementierender Weiterentwicklung, sondern wirklich rein in Wachstum, Wachstum, Wachstum fließt. Ja, also in wirklich strategische Initiativen, die im direkten Zusammenhang mit einer Effizienzsteigerung eurer Prozesse und somit einer Kosteneinsparung stehen oder halt wirklich einen Ausbau eures Umsatzes bzw. Gewinns. Und da merkt ihr schon, wie sich diese zwei Welten vermischen. Wir haben jetzt viel über TCO und Kosten gesprochen und jetzt sind wir schon so ein bisschen im Wachstumscase, wo wir sagen, pass auf, diese monatlichen Kosten, die ihr für die Agentur habt, die Maintenance wird sich maßgeblich reduzieren. Hand aufs Herz, wenn ihr jetzt 10, 20, 50 Millionen Euro Umsatz macht mit eurem Shop im Jahr, dann nehmt euch ruhig die 3, 4, 5 Tage im Monat für eure Agentur und sei es nur als Lebensversicherung, die einfach Gewehr bei Fuß steht und euch hilft, wenn mal was anbrennt. Aber eigentlich kann man sagen, dass ein Großteil eures monatlichen Budgets dann in die Weiterentwicklung läuft und diese Weiterentwicklung lässt sich dann mit einer Umsatzsteigerung in Zusammenhang bringen und verrechnen. Genau. Und am Ende des Tages kommen zwei Zahlen raus, wo die Zahl bei Shopify, ja, die laufenden Kosten typischerweise deutlich geringer sind als die Kosten im Legacy-System. Dann kostet das Replatforming, die Migration an sich ja selber auch was, ja, und da kommt man dann in eine Amortisationsrechnung im Endeffekt. Also ich investiere jetzt, sagen wir mal, 100.000 Euro in das Replatforming, spare pro Monat 5.000 Euro. Dann bin ich nach 20 Monaten im Positiven auf rein Kostencase gerechnet. Ja, also da sind jetzt noch nicht mal irgendwelche Wachstumsannahmen drin, dass ich mit Shopify schneller wachsen kann als mit anderen. Ich will jetzt hier nicht, dass das BWL-Studium durchkauen. Ich glaube, ein Podcast ist auch das falsche Format, um eine Amortisationsrechnung vorzumachen. Ich hoffe, ihr könnt alle damit was anfangen. Aber das ist im Endeffekt, wie wir auf einen Business Case kommen mit unseren Kunden. Diese beiden Kostenaufstellungen machen, gegeneinander legen, das Replatforming noch berücksichtigen und zeigen, okay, das amortisiert sich nach x Monaten. Und was die Wachstumsperspektiven angeht, da hat jede Organisation, die auf uns zukommt, anderen Appetit drauf zu schauen. Wir haben Organisationen, die sagen ganz ehrlich, oder auch Ansprechpartner, die sagen ganz ehrlich, das Thema mache ich erst gar nicht bei meinem Vorstand auf oder nur sehr, sehr konservativ, weil warum soll ich meinen Nacken dafür hinhalten? Ich kriege das Projekt auch freigegeben rein über den Kostencase. Warum soll ich jetzt noch irgendwelche Wachstumserwartungen raisen? Das ist das eine Ende der Skala, und auf dem anderen Ende der Skala kommen E-Commerce-Verantwortliche auf mich zu oder Revenue-Verantwortliche, die sagen, wir müssen nächstes Jahr 25% wachsen im E-Commerce. Letztes Jahr haben wir das nicht erreicht und wir sind auch, unser ROAS, also unser Return on Ad Spend, sieht auch so aus, dass Marketing-Skalierung für uns eigentlich auch keinen Sinn macht. Das heißt, ich muss hier einerseits aus dem Kostencase kommen, andererseits muss ich aber auch Dinge tun, die meinen Umsatz steigern. Und ich lese und ich höre, mit Shopify fallen diese Dinge deutlich einfacher. Wie gesagt, von AB-Testing über neue Features, über Automatisierung, KI-Tools und so weiter. Da können wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen, was denn diese typischen Wachstumstreiber dann sind. Und auf der Mitte der Skala sind Leute, die sagen, hey, rechnen uns doch mal was, das ist hier unser Case, ihr habt Erfahrungswerte aus unserer Branche, aus vergleichbaren Kunden, gebt uns da mal irgendwie eine sinnvolle Annahme, wie wir wachsen können. Und dann geben wir die natürlich, aber auch nochmal Hand aufs Herz und unter uns. Wir haben Kunden, die haben Wachstumspotenziale ohne Ende, die scheitern aber an sich selbst. Wir haben Kunden, da denkt man, boah, das ist doch eigentlich ein kompetitiver Markt, das ist komplett abgegrast, aber die wachsen trotzdem wie Hulle, weil da einfach ein Bombenteam hintersteckt, die die richtigen Sachen machen. Und wir sind dann die Enabler, die Technologie sozusagen so konfigurieren, dass die sinnvollen Dinge dort passieren. Vielleicht trotzdem einmal ein Ding, mit dem man typischerweise planen kann auf dieser Wachstumsebene, ist der Checkout von Shopify mit den integrierten Express-Zahlungsarten, mit im Prinzip der Garant, der stürzt halt nie ab, der hängt sich nicht auf, da gibt's keine abgebrochenen Transaktionen, da gibt's keine Frustration, der ist wirklich einfach Bombe, ne? Also das ist wirklich das Kobe-Filetstück von Shopify ist der Checkout. Da machen sich unglaublich viele Gedanken drüber. Ihr müsst überlegen, da hunderte von Milliarden Euros an Umsatz laufen da pro Jahr drüber. Der ist so gut, dass wir wirklich noch keinen einzigen Kunden hatten, die nicht sofort nach der Migration eine bessere Conversion Rate hatten. Einfach, weil der Checkout besser ist. Und dort haben wir teilweise Extremfälle, ne, als wir Titus umgezogen haben, deren Checkout war gar nicht so schlecht, aber der hatte, also der teilweise 2, 3, 4 Sekunden geladen, ne, jeder Schritt im Checkout. Das war natürlich eine Katastrophe. Die haben allein durch die Migration 30-35% Conversion Uplift gehabt. Also einfach nur durch den Checkout. So muss man ganz ehrlich so sagen. Und dann haben wir Kunden am unteren Ende, da bewegt sich das eher zwischen 5-10%, ne, und ihr könnt ja mal euren Checkout mit dem Checkout von einem typischen Shopify-Shop vergleichen, Gießwein oder sowas, mal durchgehen und gucken, wie groß sind denn die Qualitätsunterschiede, oder ihr schreibt mir und ich gucke mir das mal an, weil ich habe nach 10 Jahren ein okayes Gefühl dafür, was man da erwarten kann. Naja, auch mobil und responsive, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Eigentlich will ich darauf hinaus, wenn ihr was auf der Positivseite dieser Investitionsrechnung auch haben wollt und da trotzdem in Anführungszeichen konservativ rangehen wollt und nicht euch auf irgendwelche jährlichen Wachstumszahlen committen wollt, die alleine durch den Technologiewechsel jetzt passieren, dann nehmt irgendwie 5, 10, 15% Conversion Rate Uplift durch die Shopify-Migration an sich irgendwie mit rein. Und auch da wieder, wenn ihr mit einem relevanten Umsatz kommt, also dann ist die Amortisationsrechnung häufig 0 oder 1 Monat, ehrlich gesagt. Das heißt, wir sind als Shopify-Agentur ehrlich gesagt häufiger in der Problematik, dass, wenn wir Business Cases mit unseren Kunden rechnen, die zu gut sind, um wahr zu sein. Und nochmal, wir sind hier in einem wirtschaftlich eher konservativen Land. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt viel damit beschäftigt, Business Cases realistischer erscheinen zu lassen. Sagen wir das mal so. Ja, weil sobald wir hier diesen Conversion Uplift mit reinnehmen, ist das im Prinzip da, und es gibt bei jeder Kundenorganisation Skeptiker, die sich dann dadurch einfach nur bestätigt fühlen und sagen, guck mal, das kann doch gar nicht sein, und nee, auf gar keinen Fall gehen wir zu Shopify, und ehrlich gesagt ist das immer das Schlimmste, was passieren kann, dass betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen nicht getroffen werden, weil es da irgendwelche diffusen Ängste oder Risiken gibt. Deswegen helfen wir natürlich gerne unseren Kunden, diese Business Cases auch zu rechnen, so dass sie für die Sponsoren und EntscheiderInnen auf Kundenseite dann auch sinnvoll passen. Nochmal, wenn man jetzt aus einem reinen Kostencase kommt, sehen wir Amortisationszyklen je nach Umsatz zwischen 10 und 25 Monaten, also irgendwie ein, zwei Jahre. Das ist das, was man typischerweise sieht, und das passt ja eigentlich auch zur Abschreibungsfähigkeit und. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu Risiken. Was kann dann eigentlich bei so einem Replatforming schief gehen? So schwarze Schwäne vielleicht auch, ne, wo man sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist, wenn mir plötzlich 30% der Umsatz einbricht, weil, ja, warum eigentlich? Was wir aus der Praxis oder in der Praxis sehen, unseren Kunden passiert das zum Glück nicht, toi, toi, toi. Aber es gibt zwei große Fettnäpfchen. Der erste ist, und das weiß jeder, der schon IT-Projekte gemacht hat, Budgets und auch Timelines können explodieren. Da kann ich nur referenzieren zu, hört euch mal die anderen Folgen aus unserem Podcast an. Es gibt eine richtige und eine falsche Art, Shopify-Projekte zu machen. Die falsche Art, ich baue alles custom und ich habe im Endeffekt keine Vorteile und bin genauso verbaut und verbandelt wie in einem Custom-Legacy-System. Der andere Ansatz ist, ich mache es so simpel wie möglich, so komplex wie nötig. Das heißt, ich nutze die konfigurierbaren Bausteine, die Shopify out of the box schon anbietet, und konzentriere mich darauf, die Dinge, die wirklich Differenzierer, Business Value Drivers sind, die halt nicht out of the box irgendwie bei Shopify gut funktionieren, die dann custom zu bauen. Klassische 80-20 Abwägung. Ja, 80% der Funktionen kriegt man in 20% des Budgets hin und 80% des Budgets laufen in 20% der Funktionen. Und diese 20% der Funktionen lassen sich halt viel, viel besser managen. Das ist jetzt eine Projektmanagement-Organisationsfrage, als wenn man 100% der Funktionen custom macht. Und somit können wir wirklich mit Stolz behaupten, dass wir eine fast an 100% grenzende Hitrate haben, was Budgettreue angeht. Fragt alle unsere Kunden. Meine ich ernst. Also meine ich wirklich, wirklich ernst. Wir machen auch nicht alles richtig, wir machen auch nicht alles gut, aber das Commitment halten wir. Genau, also das Risiko, das klassische IT-Projektrisiko, und da hit me up, kann ich nur sagen. Wir haben da, glaube ich, einen Weg, der wirklich gut funktioniert. Und da gilt es natürlich auch jetzt nicht mit einer zu rosaroten Brille das Projekt zu rechnen. Nochmal, der Amortisationscase, der ist eigentlich so positiv. Warum jetzt rangehen und mit heißer, mit ganz spitzen Bleistift das Migrationsprojekt hier nochmal 10.000 Euro streichen und da nochmal 10.000 Euro streichen, um dann in ein voll stressiges Projekt zu kommen? Weil was macht das für einen Unterschied? Da ist die Amortisation halt 2 Wochen später oder früher da. Also ehrlich gesagt, da bitte und gerne betriebswirtschaftlich rational denken. Der zweite Punkt ist, durch die Migration geht mir plötzlich Umsatz flöten. Und das einzig wirklich realistische Risiko dort ist, dass man während der Migration den organischen Traffic verbaselt. Ja, also dass man nicht auf SEO achtet, zu früh launcht oder irgendwie alles zu sehr umstrukturiert und plötzlich die URLs keine Weiterleitung macht. Kampagnen, ne, muss ja nicht nur organisch sein, auch irgendwie Performance-Kampagnen, falsche Ziele plötzlich haben und. Also im Endeffekt ist verpasst, Marketing Aktivitäten oder Marketingthemen mit der Migration einherzugeben und dann durch die Migration plötzlich einen Drop im Traffic und somit auch in Umsätzen zu haben. Also ehrlicherweise, das ist wirklich der Worst Case, weil es auch einfach, und es tut mir leid, falls das schon mal dem einen oder anderen passiert ist, weil es einfach dämlich ist. Ja, das sollte einem wirklich, wirklich nicht passieren. Und wenn ihr ein professionelles Projekt aufsetzt, das ist eine Selbstverständlichkeit, also fragt nach, ne? Also stellt wirklich, wirklich sicher, dass das drin ist. Aber das muss drin sein, ja, dass das miteinander abgestimmt ist. Und dann, selbst wenn man es, ich sag mal, nicht besonders gut macht, hat man eigentlich keine Traffic-Reduktion zu befürchten. Nochmal, ne? Wir rechnen Business Cases sehr konservativ. Wenn ihr wollt, rechnet für die ersten 1-2 Monate 5-10% organischen Traffic-Rückgang, der sich dann aber von alleine wieder erholt. Die Realität ist aber eher, wenn man da auch wirklich, also wir binden gerne bestehende SEO-Agenturen mit ein und haben natürlich auch so eigene Kapazitäten. Wenn man die vernünftig mit einbindet, hat man eher einen SEO-Spike, ja, also hat man eher eine positive Entwicklung dann durch die Shopify-Migration, auch einfach, weil tendenziell besser strukturierte Inhalte, schnellere Ladezeiten und das mögen die Suchmaschinen. Und jetzt rede ich über SEO und damit meine ich natürlich auch Geo inzwischen. Aber das sind so die Hauptrisiken, ne? Also klassisches Projektrisiko, Budget- und Timeline-Risiko und das Traffic-Risiko nenne ich es mal. Aber wenn ihr da ein seriöses Projekt aufzieht, ist zweiteres auf jeden Fall nicht wirklich ein Risiko und ersteres, ehrlich gesagt, passiert den Besten. Aber ich kann nur sagen, uns nicht. Und ich bin es leid, so zu tun. Also müsste man das irgendwie mit berücksichtigen. Nochmal, wir machen das seit 10 Jahren und ich würde behaupten, jeder, der das 10 Jahre macht, kann ein Projekt realistisch einschätzen, kann einen Puffer realistisch einschätzen und muss dann natürlich auch während der Projektlaufzeit gemeinsames Commitment von allen Stakeholdern haben, dass wir jetzt nicht mit Scope Creep anfangen, dass wir jetzt nicht irgendwelche neuen Sachen hinzukommen und oh, das haben wir doch gar nicht berücksichtigt und das haben wir gar nicht. Na, es gibt immer Überraschungen im Laufe des Projektes und mit denen muss man dann umgehen, die muss man dann managen, aber die müssen nicht zwangsweise zu 20, 30 oder gar 200-300% mehr Budget führen. Punkt. Ich streite mich gerne mit jedem darüber, der das anders sieht. Gut. Ich würde zum Schluss kommen. Ich hoffe, das war einigermaßen erhellend für alle, die gerade darüber nachdenken oder die gerade einen Investitionsplan aufstellen für eine etwaige Shopify-Migration. Falls es weitere Fragen, Anmerkungen, Kritik oder was auch immer gibt, meldet euch sehr, sehr gerne, melde dich sehr, sehr gerne. Ich wünsche viel Erfolg bei der Planung und ich möchte ermutigen, bindet jemand mit ein, der sowas schon mal gemacht hat. Es gibt da draußen DigitalisierungsberaterInnen, es gibt Shopify-Agenturen, es gibt agnostische Agenturen. Also gerade jetzt die Shopify, also ne, gerade die E-Com-Agenturen, wenn ihr jetzt zu uns kommt und sagt, wir haben da was vor, hilf mir mal ein Business Case zu rechnen, das machen wir natürlich. Das ist, also im Vertrieb ist das mein Job, ne, das zu machen. Ihr müsst natürlich auch verstehen, dass diese Agenturen und diese Vertriebe auch immer irgendwo voreingenommen sind. Aber da kommt so ein bisschen Cultural Fitting und sucht euch wen Authentisches, sucht euch wen, wo ihr das Gefühl habt, der oder die verstehen mich wirklich und die wollen mich jetzt hier auch nicht über den Leisten ziehen, sondern wir wollen da gemeinsam irgendwie was präsentieren und haben vielleicht auch Interesse an der langfristigen Zusammenarbeit. Bei uns ist das so und ich weiß, wenn wir das Initialprojekt schon verbaseln würden, dann einfach, auf was habt ihr dann für ein Interesse, langfristig mit uns zu arbeiten? Und wir sind es inzwischen in der Reife unserer Organisation. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Interesse, One-Off-Projekte mit One-Off-Kunden zu machen. Ich möchte Projekte mit Kunden machen, die eine langfristige Partnerschaft suchen. Und da muss ich jetzt auch nicht jeden Tropfen aus einem Initialprojekt rausholen, sondern ich denke lieber darüber nach, also auch so Business-Case-Rechnungen, Investitionsrechnungen, die auf 3, 4, 5 Jahre zu sehen. Und da was Realistisches hinzupacken und dann gemeinsam langfristig daran zu arbeiten, ist ehrlich gesagt auch für unsere Mitarbeitenden viel attraktiver. Selbstwirksamkeitsempfinden und. Weil auch da, ehrlich gesagt, Kunden, Leute, die zu Shopify migrieren wollen, die gibt's genug. Shopify-ExpertInnen, da gibt's nicht viele von. Und gute Leute ist schwieriger zu finden als gute Kunden. Und auch da sind unsere Leute eher so drauf, die haben Bock auf langfristige Beziehungen und auf positive Beziehungen. Nichts Toxisches, nichts, was irgendwie von Anfang an irgendwie komisch ist. Und alleine da kommt ein Incentive auch raus, auch auf Agenturseite, von Anfang an ehrlich zu sein. Kann ich nur mal mit reingeben. Das gilt nicht nur für uns und eShop Guide. Ich weiß, bei uns gilt das, aber es gilt sicherlich auch für andere, weil am Ende arbeiten Menschen mit Menschen. Punkt. Gibt aber bestimmt auch welche, die sind anders getrieben und gestrickt. Anyways, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.